viele Jahre unterwegs und immer nur durch feindes Land. Wann haben wir uns zur Nacht gelegt, ohne ein Eisen in der Hand? Wann haben wir je aus Spaß getanzt? Nein, immer nur auf Messerschneide. Dass du noch singen kannst, wir sind doch pleite. Auch unsere Kinder, die haben's trainiert. Sie sagen ihren Namen nicht. Und wenn ihn doch einer erfährt, machen die Supermärkte dicht. Wann haben wir je auf Spaß getanzt? Nein, immer nur auf Messerschneide. Dass du noch singen kannst, wir sind doch pleite. Wo sollen wir hin? Wo bleiben wir? Ich kann doch nur zu dir rein und du zu mir. Es war in einer kalten Januarnacht des Jahres 97. Ich fuhr durch Dresden. Die Ampel an der Kreuzung kurz vor der Elbebrücke zeigte rot. Und so hatte ich Zeit und Muße, das Spiel der Laserstrahlen an der Staatskanzlei zu betrachten und mich darüber aufzuregen. Dafür haben sie Geld. Daneben in einem Schaukasten die Werbung der Bild-Zeitung. Der eine geht jeden Tag zur Arbeit, der andere kassiert vom Staat. Gerecht? Fragezeichen. Das Grün der Ampel konnte ich da nicht mehr erkennen, da die Frontscheibe meines Wagens kurzzeitig beschlagen war. Die müssen doch blöde sein. Nach mehr als 20 Jahren Arbeit im Braunkohlenbergbau gehörte ich seit 20 Tagen zu den 20% der Bevölkerung im Revier, die niemanden mehr fanden, dem sie ihre Arbeit verkaufen können. Die müssen doch blöde sein. Mit diesem Ruf wachte er wieder in mir auf. Der Kaputtmacher, der dafür gesorgt hatte, dass ich nicht mit durfte auf einen Ausflug auf den Ettersberg mit dem Kindergarten, weil das Müllauto keine Räder mehr hatte. Der Kaputtmacher, der versuchte, den Lenker zu übernehmen, als Öli Göli, der picklige Parteisekretär, vor meinem Motorrad aufdachte. Der Kaputtmacher, den ich versuchte zu tarnen mit dem Heilemacher. Alle kaputten Sachen wollte der wieder heile machen. Ihn, verrostete Revolver, alte Radioapparate. Und nun platzte der wieder durch den Sargdeckel wie Schwarzenegger durch eine Zuckerglasscheibe, der Kaputtmacher. Und ich bückte mich schon nach einem Stein, mit dem die bunt leuchtende Lüge, Hetze, Scheißhausparole aus der Welt geschafft werden könnte. Wenigstens hier vor der Kreuzung und wenigstens für ein paar Stunden. Und der Heilemacher hatte diesmal nichts dagegen, weil dieser Stein ja immerhin Polizisten, Glasern, Druckern, Plakateklebern, also anderen Heilemachern behilflich sein konnte, ihre Arbeit zu verkaufen. Und ich bückte mich schon nach dem Stein und ich wusste, es würde kein Überlaufen sein auf die andere Seite der Barrikade. Es würde sein wie damals, im Doppelstockbus oben, als die ganze 7. Klasse sich auf die rechte Seite stürzte, um einen Straßengraben verendenden Trabant zu begrölen. Und ich warf mich auf die linke Seite, damit der Bus nicht kippte. Indem ich diesen Stein werfe, werfe ich auch mich auf die andere Seite, auf der ich gebraucht wurde. Es war nötig für das Gleichgewicht in der Gesellschaft und in mir. Der Kaputtmacher würde endlich eins werden mit dem Heilemacher. In dieser Januarnacht in Dresden an der Kreuzung, kurz vor der Elbebrücke zwischen Rot und Grün. Ich stand zurückgebeugt und den Stein in der Hand und erstarrte ein zweites Mal. Wenige Meter vor mir materialisierten sich drei Figuren im Dampf der Straße. Ich erkannte einen Mann und eine Frau in eng anliegenden Uniformen. Daneben eine übergroße Figur. Nein, es waren zwei übereinander. Einer trug den anderen Huckepack. Guten Tag, sagte der normal große Mann. Ich gehe kaputt, rief ich, und ihn kenne ich da aus dem Fernsehen. Sie sind, ich bin Captain Jean-Luc Picard von der Enterprise. Und das ist Counselor Diana Troy, und das ist eine Verwechslung, warf ich ein und ließ den Stein sinken, mit dem ich was einwerfen wollte. Der ist aus dem falschen Film, der ist aus Mad Max unter der Donnerkuppel und heißt Master Blaster. Das ist eine neue, unbekannte Lebensform, verbesserte mich der Captain. Entstanden aus der wechselvollen Beziehung zwischen Mr. Täter und Mr. Opfer. Der eine reitet, der andere leidet. Sie wechseln sich dabei so schnell ab, dass nicht mehr auszumachen ist, wer gerade oben und wer unten. Indem sie ihre Positionen tauschen, tauschen sie auch ihre Identitäten. Aber keiner kann ohne den anderen. Nur zusammen sind sie stark und groß. Sie wirken als Einheit und die nennen wir Mr. Töpfer. Ich verbeugte mich und versuchte, den Stein zu verbergen, um nicht feindlicher Absicht verdächtig zu werden. Gegen ihre Phaser hatte ich ja keine Chance. Selbst wenn sie die immer auf Betäubung stellten, wie ich wusste, das war wegen der Hauptdirektive. Mr. Muntergeier, fuhr der Captain fort, und ich dachte, verdammt, woher kennt er meinen Namen? Wir sind hier, weil wir Ihre Hilfe brauchen zur erfolgreichen Beendigung einer Mission in Sternzeit 2067,1. Wir sollen diplomatische Beziehungen herstellen zwischen der Föderation und den Bewohnern des Sternbildes Aldebaran. Die Aldebaraner lehnen das jedoch ab.
Warum?
Fragte ich. Und warum ist das so wichtig? Und was kann ich dabei tun? Der Captain zog seine Uniform glatt und ruckte dabei genauso mit dem Hals, wie ich das aus der Serie schon kannte, und bedeutete Counselor Troy weiterzumachen.
Erstens, sagte Diana, sind die Aldebaraner gebildete, sensible, schönschreibkundige Wesen, die die Menschen für Barbaren und auf Distanz halten, und zwar wegen der weltweiten Journalistenprogramme von 2027 bis 2030. Zweitens brauchen wir aber diesen diplomatischen Kontakt unbedingt, da im Sternbild des Aldebaran einige unbewohnte Planeten der Klasse M existieren.
Undeutlich schwante mir etwas. Soll das etwa heißen, unterbrach ich sie, dass die Voraussagen des Nostradamus ernst genommen werden, nach denen im Jahre 3657 der Rest der Menschheit den Rest der Erde in den restlichen Raumschiffen verlassen wird?
Na, und irgendwo müssen die ja landen,
vollendete mit einem verschämten Blick ins eigene Dekolleté der Counselor. Oh Gott, ich glaube, ich liebe sie. Vielleicht nicht so wie Romy oder Marilyn, aber immerhin. Und drittens, übernahm der Captain harsch und zerstörte die zarte, emphatische Brücke zwischen uns, dieser Kaputtmacher. Drittens ist genau hier und jetzt an dieser Kreuzung, kurz vor der Elbebrücke in Dresden im Jahre 1997, der Punkt, an dem alles anfängt oder endet. Der Point of No Return. Hier und jetzt kann das Massaker, dem in 30 Jahren 300.000 Journalisten zum Opfer fallen werden, noch verhindert werden. Jetzt und hier wird entschieden, ob die Aldebaraner uns ranlassen oder nicht, ob die Menschheit Raum auf einer neuen Welt finden wird oder untergeht in den unendlichen Weiten des Weltenraums.
Und wer soll das entscheiden, wenn ich fragen darf?
Fragte ich ungefragt und versuchte, den oben beschriebenen Stein zur Seite und weg von mir zu rollen. Die müssen doch blöde sein, dachte ich aufgeregt und ängstlich und auch ein wenig stolz. Point of no return. Nur wegen so einem Scheißstein und so einer scheiß Leuchtreklame an der Kreuzung kurz vor der Elbebrücke in Dresden in einer Januarnacht des Jahres 97. Wann, wenn nicht jetzt, schnauzte Picard.
Wo, wenn nicht hier,
lächelte Troy. Wie, wenn ohne Hiebe, meldete sich Sadomaso Mr. Töpfer.
Wer, wenn nicht wir, fragte ich ungläubig. Und warum gerade ich?
Ich, der doppelt freie Zeitungs-, Funk- und Fernsehendverbraucher. Fotografiert, zitiert, ausgesaugt, verschnitten, verschlissen und beschissen, dann soll ich auch noch ein paar Mark 50 hinlegen. Die würden doch glatt einen umlegen für ihre Auflagen. Jede Zote hebt die Quote. Warum soll ich sie retten, die Ritter der Gazetten? Seht euch doch nur die Losung an da drüben im Schaukasten von die Bild-Zeitung.
Wart's nur ab, Mr. Higgins, wart's nur ab. Deine Tränen werden fließen, nicht zu knapp. Alle Journalisten in die Kisten. Stand da plötzlich. Und ich stand plötzlich da und staunte.
Kaum hatte ich das zu denken gewagt, war es schon gedruckt, verglast und beleuchtet. Ja, sehen Sie, so einfach ist das, sagte Counselor treu. Und Sie sind auch nicht besser als die. Ich verstehe nicht ganz. Ganz einfach, hauchte Diana. Der Grund für die Ausrottung der Journalie war nicht, dass sie der Wahrheit dient, indem sie an ihr verdient und umgekehrt, sondern dass sie eine Wahrheit herstellt, indem sie sie aufschreibt und umgekehrt. Es gibt keine genau definierte Grenze zwischen kognitiven und telekinetischen Fähigkeiten.
Hä?
Mit anderen Worten, es lässt sich nicht unterscheiden, ob ein Ereignis vorausgesagt ist oder herbeigeredet. Vielleicht kann, wer in die Zukunft sieht, auch in die Zukunft greifen.
Na, das ist ja furchtbar,
schrie ich. Da müsste man den Aufschreibern ja glatt die Hände abpacken, von wegen in der Zukunft rumfummeln und sicherheitshalber auch noch die Augen zudrücken. Wir haben doch ein Recht auf die objektive Realität, unabhängig und außerhalb des menschlichen Bewusstseins. Und ab jetzt sollen noch 30 Jahre vergehen, bis eine Mehrheit dasteht, wo Sie jetzt stehen, Mr. Muntergeier. Stein in der Hand und Messer im Kopf oder schlimmere Sachen, dozierte Captain Picard. Mr. Töpfer, bitte die Einzelheiten. Und der schnurrte los. Es kamen harte und böse Zeiten, die Meute bekam ihr Feedback. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wer den Bleistift spitzt, wird durch die Schreibmaschine umkommen. Redakteure, Volontäre durften öffentliche Straßen und Gebäude nur betreten mit einem Schild am Revers, auf dem der Name der Zeitung, bei der sie angestellt waren, in der Größe der Schlagzeilen eben dieser Zeitung zu lesen stand. Paparazzis wurden in Schaufenstern ausgestellt und mussten dabei die Posen ihrer unfreiwilligen Modelle einnehmen. Enthüllungsjournalisten bekamen Bekleidungsverbot. Gerichtsberichterstatter landeten im Gefängnisbordell. Musikkritiker wurden nach der Aufführung ihrer eigenen Werke noch in den Konzertsälen durch das wutschnaubende Publikum zu Tode geklatscht. Sportreporter starben wie die Fliegen im Ring. Fernsehmatadoren gingen im Nahkampf zugrunde. Ein polnischer Germanist endete als Lesezeichen in einem deutsch-polnischen Wörterbuch. Der Chefredakteur der Super-Illu wurde zwangsumgesiedelt von Hannover nach Morgenröte Rautenkranz. Wer nicht erschossen wurde erschlagen. Wer nicht erschlagen wurde, wurde angespuckt. Wer angespuckt wurde, konnte abschwören und wer abschwor, wurde umgeschult. Das kenne ich doch irgendwo. Irgendwo kenne ich das. Aber selbst wenn ich wollte, wie sollte ich dieses verhindern? Werfen Sie den ersten Stein, flüsterte der Counselor treu. Aber nehmen Sie es nicht wörtlich. Warum macht ihr das nicht selber? Flüsterte ich zurück. Ihr mit eurer Technologie. Für euch ist das doch ein Kinderspiel. Ihr beamt die Flachwichser einfach alle zurück in die Zeit vor Gutenberg und schon ist Ende mit Druckschrift. Mr. Muntergeier, warf sich der Captain in die Brust. Sie wissen doch, wir sind der Hauptdirektive unterworfen. Und das hier, flötete treu, ist ein zwischenmenschliches Problem Ihrer Zeit. Und es gibt kein zwischenmenschliches Problem, mischte sich nun die obere Hälfte von Mr. Töpfer, also besser gesagt Mr. Tater, ins Gespräch. Es gibt kein zwischenmenschliches Problem, das nicht mit einer Maschinenpistole zu lösen wäre. Wobei er sich zu mir hinunterbeugte, um eine solche zu überreichen. Nicht ohne, dass der unten befindliche Mr. Opfer eine Verbandstasche an das aufgepflanzte Bajonett hängen musste, als äußeres Anzeichen der geglückten Synthese von Kaputtmacher und Heilemacher. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Retten Sie die Galaxis. Hier ist die Adresse der Redaktion der Dresdner Bild-Zeitung.
Na danke, sagte ich. Aber wie jetzt?
Mache, wie du denkst, du. Stell dich an, aber nicht blöde, sagte Picard, tippte an den Kommunikator an des Kanzlers Brust. Picard Enterprise 2,5 hochbeamen. Ich streckte noch die Hand aus nach Diana. Aber statt ihres Hinterns bekam ich nur noch einige herumwirbelnde Moleküle zu fassen. Die müssen doch blöde sein. Lassen die mich einfach schwer bewaffnet hier stehen? Am Point of No Return? Mitten in Dresden an der Kreuzung kurz vor der Elbebrücke, wenn die Bullen kommen? Was soll ich denen sagen?
Na, ich sage dir die Wahrheit. Ich will zur Redaktion von der Dresdner Bild-Zeitung. Da kommen die vielleicht sogar mit und drücken ein Auge zu oder zwei oder drei oder vier. Aber wenn ich dort bin, wie geht's weiter?
Ich fuchtel also mit der Maschinenpistole rum. Hände hoch! Das ist kein Überfall, das ist eine Erziehungsmaßnahme. Simon befiehlt. Ab morgen erscheint diese Zeitung unter neuem Namen.
Ich hab schon was,
sagt der Nachtredakteur, wie wär's mit Neues Dresden, abgekürzt ND? Das kenne ich doch irgendwo, kenne ich das. Ab morgen erscheint diese Zeitung mit neuem Programm. Ich weiß schon was, sagt der Nachtredakteur. Information statt Sensation. Wir arbeiten ab morgen für eine Republik der Könige. Alle können und sollen wissen, was der König weiß. Wenn sie es wissen wollen, sagt schnippisch die Sekretärin. Wer will das wissen, schreie ich. Mit Idioten kann man keine Demokratie machen. Das weiß doch jeder. Stimmt, sagt der Nachtredakteur. Wenn wir Speck hätten, könnten wir Eier mit Speck machen. Wenn wir Eier hätten, sagt die Sekretärin. Schnauze, sag ich zu ihr. Und zum Nachtredakteur sage ich, Sie sind aber gut vorbereitet, Mann. Ja, sagt der Nachtredakteur. Das ist kein Kunststück, das ist Plan B. Was sage ich? Also wenn ihr Plan B schon habt, warum wartet ihr dann ab, bis einer hier reinkommt mit der Maschinenpistole? Piff, paff, raff. Und euch vor euch selber beschützt und vor dem Volkszorn von den 30 Jahren, sage ich. Ja, sagt der Nachtredakteur. Der Volkszorn von den 30 Jahren ist das eine, aber wenn wir morgen früh rauskommen unter neuem Namen, mit neuem Programm und königlichen Informationen, was glauben Sie, wie das Volk tun? Sagt er. Ja, die gehen und kaufen die Dresdner Morgenpost, sagt die Sekretärin. Ja, sagt der Nachtredakteur, und die ist morgen schlimmer, wie mir gestern waren. Was nun? Sagt die Sekretärin. Wissen Sie, sagt der Nachtredakteur und steckt sich unauffällig Diktiergerät und Kamera ein. Mister, wie war doch Ihr Name? Muntergeier. Sie haben doch noch ein volles Magazin. Ich bringe Sie zur Redaktion der Dresdner Morgenpost.
Und wenn was schief geht, fragt die Sekretärin, dann kaufe ich seine Geschichte. Zischelt der Nachtredakteur. Der muss doch blöde sein, schreit ein Mann in einem Auto hinter mir. Schläft hier mitten auf der Kreuzung und ohne bei Grün.
Ich drücke aufs Gas. In dieser Januarnacht des Jahres 97. Wenn der wüsste, denke ich, dass das keine einfache Kreuzung war, mitten in Dresden kurz vor der Elbebrücke, sondern der Point of No Return. Der hätte mich weiter schlafen lassen. Zu Hause angekommen, fette ich die Maschinenpistole ein und schiebe sie unter einen Schrank. Pass auf sie auf und mach sie nicht kaputt, sage ich meinem klugen Hund. Die muss noch 30 Jahre halten. Und was ist mit den Aldebaranen? Und was ist mit Nostradamus? Und was ist mit der Enterprise? Fragt mein kluger Hund.
Ach, die sind doch alle blöde, sag ich. Und außerdem, du und ich, wir bleiben wieso hier.
Sag, wird dem Zyniker nochmal ein Schelm, wird aus dem Schwert nochmal eine Sense und aus so einem zerkratzten Helm saufen denn daraus noch die Gänse? Wie kann ich Heimat sagen zum Land, auf das mein Schatten fällt? Doch du hast schon vom Wagen die Räder abgeschlagen. Wo sollen wir hin? Wo bleiben wir? Ich kann doch nur zu dir herein. Und du zu mir, und du.